WDR Zeitzeichen. Stichtag heute.
31. Januar 1797. Der Geburtstag des Komponisten Franz Schubert.
Im Frühling des Jahres 1810 befindet sich die Kaiserstadt Wien in einer merkwürdigen Schockstarre. Napoleon Bonaparte beherrscht fast ganz Europa. Vor einem Jahr noch haben französische Truppen Wien besetzt. Die Bevölkerung ist verängstigt, die Versorgung schlecht. In dieser fatalen Situation sitzt völlig unbekümmert ein 13-jähriger Gymnasiast im Wiener Stadtkonvikt und komponiert Werk auf Werk. Darunter diese Fantasie für vierhändig gespieltes Klavier. Von Schockstarre keine Spur.
Es war ihm relativ früh klar, dass er sein Leben auf die Musik konzentrieren wollte. Also in einem Ausmaß, das man sich wahrscheinlich gar nicht vorstellen kann. Also eine Art von Besessenheit, würde ich fast sagen.
Jahrzehntelang hat sich der Musikwissenschaftler Hans-Joachim Hinrichsen mit Franz Schubert beschäftigt. Aber der Ausbruch dieser Kreativität im jugendlichen Alter ist ihm immer noch ein Rätsel.
Da gibt es auch so anekdotisch überlieferte Aussprüche, die zumindest gut erfunden sind.
Mich soll der Staat erhalten. Ich bin für nichts als das Komponieren auf die Welt gekommen.
Sowas Ähnliches könnte er schon gesagt haben. Im Vollbesitz des Wissens um seine Kreativität und sein Genie.
Der selbstbewusste und durchaus erfolgreiche Schubert passt wenig zum Bild vom verkannten Genie und der Musik als gemütvoller, unpolitischer Kunst. Kein Wunder, dass die Mär vom realitätsfernen Schubert gerade im Biedermeier Konjunktur hat. Aber auch nach dem Zweiten Weltkrieg, in den Jahren der Verdrängung. Ernst Marischka, der Regisseur der Sissi-Filme, setzt 1958 in seinem rührseligen Streifen Das Dreimäderlhaus den Schauspieler Karl-Heinz Böhm mit Schubert-Brille und verklärtem Blick ans Klavier. Dazu singen die Freunde das Lied vom Lindenbaum in einer Kitsch-Version, die mit dem Schubert-Original nicht viel zu tun hat. Wie passt das zur Wildheit, mit der der 17-jährige Schubert unzählige Gedichte von Johann Wolfgang Goethe in Musik setzt? Man kann sich vorstellen, dass der Weimarer Dichterfürst beim ersten Hören rückwärts vom Stuhl fällt. Wissen tun wir das nicht, denn die beiden Pakete mit Schubert-Liedern kommen kommentarlos aus Weimar zurück. Darunter die berühmte Ballade vom Erlkönig oder die Vertonung des Gedichts Rastlose Liebe.
Dem Schnee, dem Regen, dem Wind entgegen, im Dampf der Klüfte durch Nebellüfte, immer zu, immer zu, rastlose Liebe.
Woher nimmt der junge Schubert die Chuzpe, Goethe so unkonventionell und harmonisch kühn zu vertonen? Seine Herkunft bestimmt ihn eigentlich nicht zum Revoluzzer, sondern zum loyalen Staatsdiener. Am 31. Januar 1797, heute vor 225 Jahren, wird Franz Peter Schubert in der Wiener Vorstadt Himmelpfortgrund als 13. Kind einer Familie aus Schlesien geboren.
Schubert kommt aus einem kleinbürgerlichen Milieu. Sein Vater ist Lehrer gewesen. Insofern wiederum ist Schuberts Laufbahn nicht ganz verwunderlich, als Lehrer in der Regel auch eine musikalische Grundausbildung erhielten. Die mussten das ja alles unterrichten. Und der junge Franz Schubert wurde früh entdeckt. Das ermöglichte ihm dann eine Gymnasialausbildung. Dadurch kam er mit dem höheren Bildungsbürgertum in Berührung.
Genie, das bedeutet außergewöhnliche Begabung, Fleiß und die Förderung durch eine kunstfreundliche Umgebung. Schubert erhält eine kostenlose Ausbildung am akademischen Gymnasium. Sein Entdecker, der berühmte Hofkapellmeister Antonio Salieri, unterrichtet ihn privat. Als Dirigent des Schulorchesters kann Schubert seine ersten größeren Werke ausprobieren. Paradiesische Bedingungen für einen angehenden Komponisten.
Es ist deswegen nicht ganz klar, warum Schubert dieses Gymnasium ein Jahr vor dem Abitur abgebrochen hat. Man weiß das nicht.
Die Die Familie fängt ihn auf. Der Vater bietet ihm eine Stelle als Schulgehilfe an. Aber nach 3 Jahren wirft Schubert den Job hin. Er will nicht Musiker im Nebenberuf sein, sondern in und mit der Musik leben. Als einer der ersten freiberuflichen Komponisten.
Und wenn man das wirklich ernst nimmt, freischaffend, dann versteht man darunter doch einen Komponisten, der wirklich von nichts lebt als von seinem Komponieren. Während Beethoven ja eine von einigen Adligen gesponserte, ansehnliche Rente bezogen hat von 4.000 Gulden.
Anders als Beethoven ist Schubert nicht mehr auf die finanzkräftigen Barone, Grafen und Erzherzöge angewiesen. Er ist ein Kind des jungen, aufstrebenden Bürgertums. Seine Stütze sind die bürgerlichen Freunde, die ihn bis zu seinem Tod umgeben, inspirieren und unterstützen. Beamte, Maler, Komponisten, Dichter. Zwischen ihnen bewegt sich der gesellige Schubert wie die Forelle im Gebirgsbach.
Die Zusammenkünfte dieser Freunde, die haben ja schon zeitgenössisch den Namen Schubertiaden erhalten. Das haben die selber so genannt. Er muss irgendwie das Zentrum dieses Kreises gewesen sein.
Ich möchte an den Wald.
Ich auch. Kinder, wo gehen wir hin?
Nach Grinstio.
Ich bin schon klar am Nussberg.
Folgt mir, alle auf mein Kommando. 1, 2.
Vergangenen Freitag haben wir den Schubert eingeladen und 14 seiner guten Bekannten. Da wurde eine Menge herrlicher Lieder Schuberts von ihm selbst gespielt und gesungen. Hernach wurde Punsch getrunken. Und da er in Menge da war, wurde die ohnehin schon fröhlich gestimmte Gesellschaft noch lustiger.
Die Dichter im Freundeskreis liefern Schubert Texte für seine Lieder und für seine 14 Opern, die er mit mehr oder weniger Glück den Wiener Theatern anbietet. Bis zu seinem frühen Tod wohnt der unverheiratete Komponist ausschließlich bei Freunden. Ob dabei homosexuelle Neigungen eine Rolle spielen, ist umstritten. Ziemlich klar ist dagegen der liberale Charakter dieser Zusammenkünfte, womit sich die Freunde gegen die Doktrin des österreichischen Staatskanzlers Metternich richten. Der geht nach dem Ende Napoleons radikal gegen alle republikanischen Tendenzen mit Zensur und Polizeispitzeln vor. Einmal jedenfalls endet die Hausdurchsuchung bei einem oppositionellen Studenten, bei der auch Schubert zugegen ist, im Eklat. Hans-Joachim Hinrichsen blättert in den Quellen.
Er wurde aufs Polizeirevier geführt, weil er durch Verbalinjurien aufgefallen sei, so vermerkt das Protokoll. Wenn man Wiener schimpfen hört, kann man sich das schon vorstellen.
Ui, na wo? Du vertrager Nudelmäuger, du Griebespiel, du Zorsigs!
Zum politischen Druck kommt der Druck der komponierenden Konkurrenz. Die geradezu närrische Begeisterung der Wiener für die Opern von Rossini macht Schubert seine eigene Bühnenkarriere zunichte. Als Sinfoniker plagen ihn Selbstzweifel, ausgelöst durch den berühmtesten und umstrittensten Zeitgenossen.
Heimlich und im Stillen hoffe ich wohl selbst noch etwas aus mir machen zu können. Aber wer vermag nach Beethoven noch etwas zu machen?
Beethoven zu kopieren kommt für Schubert nicht in Frage. Also muss er einen eigenen Ton finden. Und er findet ihn in der Sinfonie H-Moll, einem großen, tragischen Werk mit einem unheilschwangeren Beginn. Im Gegensatz zu Beethovens Sinfonien atmet dieses Werk in großen Bögen. Es singt sich aus in herrlichen Melodien, wirkt im wahrsten Sinne romantisch. Leider komponiert Schubert nur die ersten beiden Sätze.
Das ist wirklich ein unvollendetes Werk und es ist ziemlich rätselhaft, warum Schubert eigentlich so ein gigantisches, monströses Meisterwerk so unfertig aus der Hand gegeben hat. Deswegen ist sie erst 1865 aufgeführt worden. Im selben Jahr wie Tristan und Isolde übrigens. Sehr merkwürdig, ne?
Die späte Uraufführung der Unvollendeten ist kein Einzelfall. Die grandios vollendete Sinfonie C-Dur wird erst ein Jahrzehnt nach Schuberts Tod von Felix Mendelssohn erstmals dirigiert. Noch später kommen die frühen Streichquartette und die Opern ans Licht. Erfolg zu Lebzeiten hat Schubert vor allem mit seinen Liedern, seinen Tänzen und Sonaten für Klavier, an denen er entgegen allen romantischen Verklärungen ganz gut verdient.
Also Schubert hat zum Schluss ein durchschnittliches Jahreseinkommen natürlich mit Spitzen und Wellentälern gehabt, das dem eines gut situierten Beamten entsprochen hat. Von nackter Armut kann da gar keine Rede sein.
Aber die Krisen lassen nicht auf sich warten und sie sind nicht nur künstlerischer Natur. Mit 26 Jahren muss Schubert das allgemeine Wiener Krankenhaus aufsuchen, vermutlich wegen einer Syphilis, die vor der Erfindung von Antibiotika mit Quecksilber behandelt wird. Dauernde Gesundheitsschäden sind die Folge. Danach ist Schubert nicht mehr derselbe.
Denk dir einen Menschen, dessen Gesundheit nie mehr richtig werden will, dessen glänzendste Hoffnungen zunichte geworden sind, und frage dich, ob das nicht ein elender, unglücklicher Mensch ist?
Nach Schuberts Rückkehr aus dem Krankenhaus verändert sich seine Musik. Sie wird selbstbewusster, reifer, aber auch melancholischer, als gäbe es in ihr ein Bewusstsein für den Tod. Sein Liederzyklus Winterreise beschreibt eine unheimliche Wanderung durch frostige Landschaften, äußere und innere. Vor allem fühlt Schubert sich in den musikalischen Konventionen nicht mehr wohl. Er experimentiert mit neuen Harmonien, sprengt alle Formen und zitiert die Volksmusik nur noch als ferne Erinnerung. Der italienische Pianist Andrea Lucchesini erkennt in Schubert die romantische Figur des Fremdlings, der sich in dieser Welt nicht mehr heimisch fühlt.
È sempre straniero Schubert in tutto quello che fa. È alla ricerca, il viandante.
Schubert ist in allem, was er tut, der ewige Fremde. Ständig auf der Suche, immer auf Wanderschaft. Ein Mensch auf der Suche nach sich selbst, nach einer Welt, die er doch nie finden wird. Für mich erzählt er von seiner Musik, von der Suche nach einer besseren Welt.
È alla ricerca di un mondo migliore che non troverà mai.
Eine bessere Welt erlebt Schubert nicht mehr. Mit 31 Jahren stirbt er im November 1828 am Typhus, der in den Vorstädten grassiert. Der Schubert-Forscher Hans-Joachim Hinrichsen malt sich aus, welche Meisterwerke uns durch den frühen Tod verloren gingen.
Ich denke, 2 Jahre länger gelebt wäre auch als Symphoniker noch durchgebrochen. Das ist ein bisschen tragisch, dass das nicht geklappt hat.
So schweben wie sie. Vom
150 Jahre lang wird Schubert zum Tanzmeister des Biedermeier verklärt. Erst nach den Katastrophen des 20. Jahrhunderts entdeckt man in seiner Musik die Fremdheit und die Utopie vom richtigen Leben, das, wie bei Utopien üblich, noch nicht Wirklichkeit geworden ist. Der Rest ist Trauer, so beschreibt es Theodor Adorno in seinem Artikel zu Schuberts 100. Todestag im Jahr 1928.
Vor Schuberts Musik stürzt die Träne aus dem Auge, ohne erst die Seele zu befragen. So unbildlich und real fällt sie in uns ein.
Und weinen und lächeln und meinen enthoben dir Ehre schon oben, schon drüben zu sein.
Im Zeitzeichen erinnerte Michael Struck-Schlohn an Franz Schubert, der am 31. Januar 1797 geboren wurde. Redaktion Gesa Rünker. Zeitzeichen morgen über Hildegard Knef.
Zeitzeichen. Täglich morgens um 9:45 auf WDR 5 und abends um 5:45 auf WDR 3. Und jederzeit hier im Netz. WDR.de.